Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Das ist eine halbe oder kleine Schnapszahl, könnte man sagen. Das ist heute die Nummer unserer Sendung und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich.
Das geht ganz schön schnell vorwärts. Ne? Ja. Bald kommt die 200. wieder und dann kommt wieder die Jubiläums...
Jubiläums-USB-Stick vielleicht.
Ja, der Jubiläums-USB-Stick.
Irgend sowas in der Art.
Oder vielleicht auch eine SD-Card oder weiß der Teufel, was dabei rauskommt. Ja, ich begrüße auch alle, die vor den Lautsprechern oder mit den Kopfhörern am Ohr und im Ohr uns zuhören.
Sehr gut. Das hat er doch schön gemacht. Ja, aber es ist gut, wenn man so einen intelligenten Kollegen hat, der an alles denkt. Daran habe ich nämlich nicht gedacht. Ja. Wir werden heute mit Peter Welchering sprechen. Wir werden wieder über dieses leidige Thema sprechen, über Internetsperre. Denn da kann man, glaube ich, gar nicht oft genug darauf hinweisen, welche Gefahren dahinter stecken.
Versteht vor allen Dingen keiner. Die sagen, naja, die müssen auch was machen gegen diese Kinderpornografie.
Das ist ja auch in Ordnung.
Ja, ja. Ist Schluss mit dem Verständnis, dass da plötzlich der CC2 auf die Liste gerät, wo er nicht hingehört.
Ja, und es gibt ganz, ganz viele Aspekte dabei. Und ich bin der Meinung, diese hinterhältige Art und Weise, wie das gemacht worden ist, dass man gesagt hat, Kinderpornografie ganz, ganz schlimm, alles okay. Ja. Und jetzt müssen wir da ein Stoppschild haben. Und dann hinter dem Stoppschild, dann kam dann eine Verpflichtung, ein Vertrag mit den Providern. Und dann soll ein Gesetz geschaffen werden, was sie wahrscheinlich gar nicht auf die Reihe kriegen werden. Und dann sollen die Provider aber mitlocken, wer denn da auf das Stoppschild gerät. Ich meine, man sieht hier, dass es in der Regierung sicherlich am Verstand fehlt, wie das Internet und zum Beispiel der Firefox funktioniert. Denn der lädt ja schon mal, wenn ich auf irgendeine Seite gehe, wo Links sind, die auch zu solchen verbotenen Seiten, künftig verbotenen Seiten kommen, lädt er schon mal im Hintergrund nach, damit er dann schneller ist. Dann müsste man ja eigentlich den Firefox einsperren.
Der wird auch verboten werden. Also es ist vor allen Dingen dieser Blödsinn. Provider, die weniger als 10.000 User haben, die brauchen nicht zu sperren. Also gehe ich zu diesen Providern, wenn ich so einer bin, der unbedingt die Seiten sehen will.
Also für mich ist das Schwachsinn am Hof. Man hat hier nicht nachgedacht, wirklich nicht nachgedacht, sondern nur blinder Aktionismus. Es muss was getan werden. Wir haben ja dieses Jahr Wahl. Und dann von den Leuten, die am wenigsten davon verstehen, von dieser Serie.
Sollen wir nicht mal der Frau von der Leyen oder nicht mal den Podcast, dass sie den abonnieren kann von uns?
Nein, die hat dafür keine Zeit.
Ach so.
Wenn du überlegst, was die alles
zu tun hat. Ach so, 7 Kinder, ja. Da erzählt sie jeden Abend eine Nachtgeschichte, dann hat sie einen kranken Vater zu pflegen. Dann ist sie nebenbei noch so Ministerin und macht solche Gesetze.
Und den Haushalt macht sie auch.
Den Haushalt macht sie auch, ja. Und jetzt mach du das mal nach. Und die Frisur, die die am Anfang hatte, die hat mindestens 2 Stunden gedauert am Tag, um die hoch zu toupieren.
Ja, es gibt
jetzt hat sie ja so eine flotte Frisur.
Ja, Herr Kollege Rentner, es gibt noch Leute, die arbeiten, arbeiten, ja?
Genau.
Dann nimm dir mal ein Beispiel daran.
Genau.
Dann haben wir noch einen Studiogast. Der muss seine Frisur nicht mehr so sehr pflegen. Hallo Heinz Schmitz.
Hallo. Nee, die brauche ich wirklich nicht mehr zu pflegen.
Spielt sich so ein bisschen ein. So CC2 und Heinz Schmitz, das ist schon, passt schon gut zusammen.
Du hast uns ein interessantes Thema mitgebracht. Dabei geht es um Adobe. Das ist also eine Firma, die viele Leute kennen als Betrachter von PDF-Dateien. Aber das ist ja nicht alles.
Das ist nur ein ganz kleiner Aspekt von Adobe. Wir wollen heute über Flash reden, aber zunächst mal Adobe kommt an sich aus PostScript, in den 80er Jahren gegründet von John Warnock und Charles Geschke. Und auch du müsstest die an sich noch kennen aus den Anfängen, als wir uns mit Drucker beschäftigten.
Ja.
Da gab den Apple Laserwriter. Ja. Der hatte PostScript drin als Seitenbeschreibungssprache und die zahlten pro Gerät ungefähr $400 Lizenzgebühren Adobe. Das waren die Anfänge der Firma.
Ja, und ich weiß auch noch, dass ihr komplexe Seiten dann 1,5 Stunden gebraucht habt, bis der Drucker die so zusammengerödelt hatte, dass er ausdrucken konnte.
Ja, da gab es Dinge. Also wenn wir da wirklich so dran sind, was da alles passiert ist in der Vergangenheit.
Und die Drucker haben 12.000 D-Mark gekostet und konnten dann das. Aber wenn man sich überlegt, jede Stunde mal eine Seite ausdrucken, das war schon heftig.
Und wenn man denn andersrum sieht, die Langatmigkeit, die Adobe immer wieder zutage legt, die hat sich ausgezahlt. Heute ist PostScript das Datenformat, in dem zum Beispiel auch alle Zeitungen und Zeitschriften an ihre Druckereien übertragen, damit denn daraus die Druckplatten belichtet werden. Weil es einfach eine schöne Form ist, um Daten zu übertragen und vor allen Dingen um Fonts zu beschreiben, also die Schriften. beschreiben. Das war das große Geheimnis im PostScript ganz am Anfang schon. Wie schaffe ich das, auch wenn man Schriften ganz klein macht, dass die immer noch sauber aussehen, dass sie nicht plötzlich anfangen auszureißen?
XML so ein bisschen als Konkurrent zu sehen heute?
XML ist keine echte Seitenbeschreibungssprache. Mhm. In PostScript steht drin, jetzt muss eine Linie von da nach da gezogen werden. Die ist aber relativ komplex. Man kann also Routinen auch einbinden und sowas. Es ist eine richtige Programmiersprache, um Seiten zu beschreiben. XML ist an sich eine Datenstruktur, ähnlich einer Datenbank, um Datenfelder zu beschreiben oder Dateninhalte zu beschreiben. Das sind also zwei verschiedene Sachen.
Aber das ist gar nicht unser Thema.
Nee. Ich wollte an sich an den PostScript, jetzt bin ich...
PDF.
Ja. Redet heute jeder von. PDF ist nichts anderes als ein aufgemotztes PostScript. Erkenntnisse, die man aus PostScript gewonnen hat, hat man in PDF zusammengefasst. Man komprimiert allerdings die Inhalte. PostScript ist immer sehr groß, sehr große Datenmengen. Im PDF wird es komprimiert, aber es ist im Prinzip eine Art PostScript. Und damit ist es auf fast jedem Rechner. Auf 80% oder 90% aller Rechner ist irgendwo ein Acrobat-Reader, weil der gratis ist. Jetzt kommen wir zum Flash.
Es gibt aber auch andere Reader, das muss man an dieser Stelle mal sagen. Ja, die sind auch kostenlos, aber die sind sogar Open Source zum Teil.
Und sind schneller.
Und ich benutze sie also auf Linux, weil sie einfach blitzschnell die Seiten aufmachen und vernünftig und gut darstellen.
Und da muss man auch noch, du hast gesagt, dass PostScript so eine Art Programmiersprache ist.
Ja.
Muss man sagen, wenn das jetzt in PDF hineingewandert ist, dann kann ich das PDF ja auch programmieren. Und das ist ja auch passiert.
Ja, ja.
Und da wurde viel Blödsinn mitgemacht.
Da kann man Schadcode drin unterbringen.
Ja, Schadcode unterbringen und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir aber jetzt so langsam mal zum Flash kommen.
Ich muss zum Wolfgang, zum Open Reader noch was sagen.
So.
Im Moment sind die Sicherheitsfirmen dran, die empfehlen sogar, andere Reader zu nehmen als den Adobe Flash. Acrobat Reader, weil eben da schneller Schadcode untergeschoben werden kann. Und da gibt es also noch Sicherheitslücken, da arbeiten die aber dran. Jetzt aber zu Flash.
Gut.
Jeder hat fast Flash auf seinem Rechner. 98% aller Rechner, geht man von aus, hat Flash, einen Flash-Player installiert. Auch der Player ist gratis.
Auch wir, CC2,
hat einen Flash-Player. Jetzt kommt es nämlich warum. Die Videos und Audios, die man mit Flash runterladen kann, sind sehr komprimiert und haben trotzdem eine hohe Qualität. Diese ganze YouTube-Geschichte oder die ganzen anderen Videoseiten wären ohne Flash nicht denkbar. Sind sehr gut komprimiert. Es gibt Entwicklungstools, die sind zwar teuer, aber komfortabel. Ich habe selber damit rumgemacht. Das ist wirklich klasse, was man damit machen kann. Und man hat eben kleine Videos, also kleine Datenmengen in hoher Qualität. Bis jetzt brauche ich allerdings dafür einen Rechner. Und da Adobe ja, wie wir am Anfang schon sagten, bekannt ist für seine Langatmigkeit, gehen die jetzt her und sagen, okay, wir bieten das auch an als Embedded, so heißt das auf Neudeutsch, also als Programm, das man fest in Hardware einbauen kann. Ziel dafür sind die ganzen Fernsehgerätehersteller, die Set-Top-Boxen-Hersteller, also die Empfängerhersteller, die Blu-ray-Dingerhersteller, dass man da überall einfach seine Flash-CD oder DVD oder Blu-ray einlegen kann und dann direkt das auf dem Endgerät abspielen kann, ohne dass man extra noch einen PC oder Apple oder Linux-Rechner oder irgendwas dazwischen haben
muss. Mit FL eigene Geräte gehen?
Man geht davon aus, dass wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft die ersten Geräte rauskommen.
Von Adobe?
Nein, die gehören ganz normal von Unterhaltungsgeräteherstellern, die eben von Adobe diese Software lizenzieren für kleines Geld. Es gibt dann da auch ein OpenScreenProject.org, heißt das Ding. Das ist ein Projekt, das von Adobe in Leben gerufen worden ist, damit die Hersteller sich untereinander austauschen können. Und es gibt eben ein sogenanntes Framework, heißt das heute, also eine Entwicklungsumgebung dafür, die heißt Shope. Damit können dann auch die Gerätehersteller diese Softwaremodule in ihre Geräte einbauen, damit das einfach gehen kann.
Also soll denn diese Flash-Geschichte, diese Embedded Flash, also in Hardware gegossene Flash-Player, soll die denn jetzt die anderen Formate ablösen?
Welche anderen Formate? Diese MP4s und das, was wir alle heute haben?
Ja.
Es ist natürlich, ist kleiner einfach. Ne? Es geht mehr auf eine DVD oder CD drauf. Und die meisten Geräte werden über kurz oder lang internetfähig sein. Das heißt, diese ganzen YouTubes oder CC2-Webseiten, die nun mal Flash drauf haben, brauchen dann keinen extra Rechner mehr, um die Videos abzuspielen. Dann gibt es ja mittlerweile gerade in der Open-Source-Gemeinde auch wunderschöne Programme, DownTube zum Beispiel, ein Programm, mit dem man auch diese Flash wieder runterladen kann. Denn der Nachteil ist ja, wenn das einer schon mal probiert hat, auf so ein Flash-Video rechte Maustaste runterladen, geht nicht. Da steht dann, möchten Sie die Einstellungen ändern oder sowas, weil das eben Flash gehört. Dieses Fenster.
Ja.
Dafür gibt es dann eben Programme, damit da kann man sich das runterladen, kann das getrennt auf eine CD brennen, oder DVD brennen und könnt das dann wieder in den Player einspielen und einfach auf dem Fernseher abspielen. Und dann wird die Sache wieder sinnvoll.
Ist das legitim? Denn wenn irgendjemand seine Sachen schützt, und das ist doch vielleicht so eine Art Schutz, und erklärt damit ausdrücklich, ich will nicht, dass du das herunterlädst oder kopierst, darf man es denn trotzdem?
Den Schutz kann man extra nochmal einstellen.
Ah ja, also...
Vielleicht sieht da noch Mechanismen vor, um das wirklich zu schützen, dass es nicht runterladbar ist. Wenn man diesen Schutz dann umgeht, ist es nicht legal.
Okay. Wenn das aber ein ganz normales Auto das haben will, dass das geschützt ist,
dann ist ja beim PDF auch. Ich kann PDF ja auch so schützen, dass man es zwar ansehen kann aber nicht ausdrucken kann zum Beispiel und vor allen Dingen nicht ändern kann, wenn man die Vollversion hat.
Und so weiter, Ja, also Flash ist ganz schön, läuft bei uns auch ganz gut. Viele haben am Anfang so ein bisschen geschrien, als das Flash da so kam. Was ist denn jetzt wieder los? Aber das Ganze geht auch wohl auch gegen Microsoft. Denn dieses WMV, dieses Microsoft mit Video.
Silverlight ist ja das, was Microsoft dagegen setzt.
Ja, aber das kommt nicht zu Potte, ne?
Ja, man muss auch mal sehen, Flash hat ja eine ganz lange Geschichte schon. Das ist ja nicht von Adobe originär. Adobe kauft ja auch alles Mögliche auf. Photoshop ist auch nicht ursprünglich von denen gewesen, haben sie zugekauft. Oder InDesign war früher mal Aldus PageMaker und sowas. Cool Edit war von Syntilium, heißt heute Audition. Dann gibt's den Dreamweaver, den haben sie zusammen mit Flash von Macromedia gekauft. Und die haben das 95 schon angefangen zu entwickeln und haben eine sehr mächtige Entwicklungsumgebung geliefert und eben den Player dazu. Und die Philosophie, die Entwicklungsumgebung zwar teuer zu machen und den Player gratis, ist natürlich etwas, was sich langfristig auszahlt, weil dann eben ein Bedarf geweckt wird von Anwenderseite. Jetzt bitte liefer mir das als PDF oder liefer mir das als Flash, weil den Player, den habe ich ja eh schon auf meinem Rechner.
Und von daher ist das der PDF-Writer hat ja auch immer viel Geld gekostet.
Kostet heute noch viel Geld.
Ja, aber das offizielle Version. Als Free-PDF gibt es da jede Menge Variationen.
PDF-Creator zum Beispiel. Viele Textverarbeitungen können auch PDF exportieren. Ja.
Open Office. Die müssen allerdings dann Lizenzgebühren an Adobe zahlen. Wenn man das also offiziell in ein kommerzielles Programm einbaut, ist man befürchtet.
Auch in Open Office? Also muss
Open
da
Office,
sagen,
Open Office ist kein kommerzielles Programm in dem Sinne. Das ist ein offenes Programm. Wie es da aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Original Library drin haben. Die Original Library
von Adobe ist teuer. Das heißt ja Open Office, also offene Tür und nicht Tür zu, oder?
Ja. Tür zu Office.
Wobei man auch mal sehen muss, wie es jetzt weitergeht nach der Übernahme von Oracle und Sun.
Ja. Ich meine, das sind alles so Entwicklungen, die die Welt tatsächlich verändern. Das sind wichtige Sachen. PDF, sehr, sehr wichtig.
Ja.
Flash jetzt sehr, sehr wichtig.
Ja.
Also, wird Flash irgendwann die Welt beherrschen?
Nein, Flash wird nicht die Welt beherrschen, aber wird die, wie wir Video konsumieren, wird sicherlich dadurch geändert.
Ja. Ja, vielen Dank, Heinz. Das war interessant. Ich glaube auch für die Zuhörer. Ein bisschen Rückblick und ein bisschen Blick nach vorne. Das ist schon interessant, wie es weitergeht.
Das stimmt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen und ich habe da auch versprochen, wieder darüber sprechen zu wollen, dass das, was da im Moment geschieht und was der Staat mit diesen Bürgern, mit unseren Bürgern, mit uns selbst tut, eigentlich gar nicht so richtig sein kann. Und wenn ich mir jetzt diese Laienmauer ansehe, dann meine ich schon, die sei von Laien gemacht im doppelten Sinne des Wortes.
Du meinst diese Internetsperre?
Diese Internetsperre,
für Pornografie, für Kinderpornografie.
Das ist der Aufhänger gewesen.
Der Aufhänger.
Ja. Aber für mich persönlich ist das ein sehr, sehr dümmlicher Aufhänger, weil es keine Sperre in diesem Sinne wirklich darstellt und weil viele Dinge dort hinein gebastelt worden sind, die ein multimediales Werkzeug daraus machen, dass man künftig alles sperren kann und zwar ohne jede Kontrolle.
Und dann auch diese Trennung von den 80% und den 20%, das war der Hammer eigentlich.
Ja,
dass jeder, der Ahnung vom Computer hat, ist ein potenzieller Pädokrimineller. Ist doch nicht zu fassen.
Sowas, also die Dame von der Leyen begibt sich hier auf Gebiete, von denen sie wirklich keine Ahnung hat. Peter Welchering, du bist in der Telefonleitung. Ich begrüße dich ganz herzlich.
Ja, hallo nach Köln. Grüße euch beide.
Wir haben jetzt schon angefangen, hier rumzuschimpfen. Was ist denn deine Meinung dazu?
Ich war vollkommen überrascht, als nun nachgereicht wurde, eine Änderung des Telemediengesetzes, damit eben der ja zuvor nur privatwirtschaftliche Vertrag, den einige Internetprovider mit dem Bundeskriminalamt, sprich mit der Bundesrepublik Deutschland, aber eben diese vertreten durch das Innenministerium und wiederum vertreten dann durch das BKA geschlossen haben, als es also diesen Regierungsentwurf gab, um das Ganze auf eine gesetzliche Basis zu stellen. Und ich war erst recht vollkommen erschrocken, als ich dann in der Pressekonferenz, die dazu veranstaltet wurde, vor gut anderthalb Wochen gehört habe, dass der Wirtschaftsminister, der Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg sagte, naja, also nach vielen Gesprächen mit den Providern, da sei ihm so der Verdacht gekommen, es sei doch besser, wenn man die Tätigkeit des Bundeskriminalamtes, wenn es sich um die Sperrung von Internetseiten handele, wenn man die dann doch auf eine gesetzliche Grundlage stelle, als sie so völlig im rechtsfreien Raum stehen zu lassen, und es sei doch besser, wenn es ein Gesetz gäbe, als nur einen privatwirtschaftlichen Vertrag. Da habe ich mich gefragt, wo sind wir denn hier? Kennt der Mann das Grundgesetz nicht? Weiß er nicht, dass wir hier in einem Rechtsstaat immer Gesetze brauchen? Keine Strafe ohne Gesetz.
Ja, und das kam ja auch so wie aus der hohlen Hand einfach. Es war plötzlich da. Also so eine seriöse Vorbereitung, Arbeit, Diskussion fehlt mir da vollkommen. Es ist einfach mal so ein Schnellschuss. Hängt das mit der Wahl dieses Jahr möglicherweise zusammen, dass man Aktivitäten vortäuscht und zeigt, was man alles tun kann und wie gut man ist?
Ja, ich vermute, das ist eine Gemengelage. Das wird sicherlich mit der Wahl zusammenhängen. Das wird damit zusammenhängen, dass die Regierung sagen will, wir tun ja ganz aktiv was. Ich habe aber den Verdacht, weil sowohl Hinweise in diesem BKA-Vertrag enthalten sind, als auch im Telemediengesetz selbst, jetzt in den Änderungen, die beschlossen werden sollen. Ich habe so den Verdacht, das ist erst der Beginn einer sehr, sehr komplexen Überwachung. Und dieser Verdacht wird dadurch geschürt, dass ja alle Welt gesagt hat, mein Gott, wenn er da diese DNS-Sperre einführt, damit erreicht er ja gar nicht viel, die kann ja von fast jedem Idioten umgangen werden. Ist ja auch so.
Diese Idioten hat die Dame von der Leyen als Pädokriminelle bezeichnet, die das umgehen können. In einem anderen Interview haben wir schon darüber berichtet.
Ja, ja, gut. Nun muss nicht jeder gleich Neigung in diese Richtung entwickeln, nur weil er weiß, wie das Domain-Name-System funktioniert und dass er eine IP-Adresse direkt aufrufen kann. Nee, was ich dabei so gefährlich finde, ist, sowohl der BKA-Vertrag als auch jetzt die Änderung des Telemediengesetzes sind, wie es so schön heißt, technikoffen formuliert. Das heißt, diese DNS-Sperre ist sozusagen die Minimalsperre. Es kann also Sperren geben, und die sind dann auch sowohl jetzt durch das Telemediengesetz, wenn das denn so durchkommt, als auch vorher durch den Vertrag, den die Internetprovider mit dem BKA geschlossen haben, gedeckt. Es kann Sperren geben, die dann wirklich sehr tiefgreifend sind. Und zwei davon sind ja auch diskutiert worden. Das eine ist eben die IP-Sperre selbst. Das heißt, dass alle Päckchen von einer bestimmten Internetadresse, von einer bestimmten IP-Adresse aus den Routern schon heraus gefiltert werden. Also diese IP-Adresse gar nicht mehr angefahren werden kann. Ja, und das zweite, was mich sehr, sehr mit Besorgnis erregt, das ist die Zwangsproxy-Diskussion, dass demnächst das, was wir bisher an Proxy-Server-Infrastruktur haben, nicht nur bei den Internet-Service-Providern, sondern auch in verschiedenen Unternehmen, in verschiedenen LANs, dass diese Proxy-Server ausgebaut werden können zu Zwangsproxy-Servern und dass nur noch diejenigen Inhalte dann konsumiert, angeschaut, betrachtet werden können am Bildschirm, die auf diesen Zwangsproxy-Servern liegen und die auf diese Weise über Zwangsproxy-Server freigegeben wären. Das wäre noch weiter und viel tiefgehender als die chinesische Lösung der Zensur.
Das heißt also mit anderen Worten, jedes größere Unternehmen würde verpflichtet, eine solche Mauer einzubauen.
Ja, das geht sogar noch weiter. Die Diskussion, die man so verfolgen kann in einigen Ministeriumskreisen, die gehen in die Richtung, dass demnächst nicht mehr über normale DSL-Leitungen auf normale Webserver zugegriffen wird, sondern dass nur noch zugegriffen werden kann auf Proxy-Server. Und auf diesen Proxy-Servern dürfen dann eben nur noch Inhalte liegen, die vorher freigegeben sind. Das heißt, auch wenn ich dann beispielsweise auf die CC2-Homepage wollte, käme ich gar nicht mehr direkt auf den CC2-Server, sondern ich käme nur auf den nächsten Proxy-Server, und nur diejenigen Inhalte, die dann eben freigegeben wären, die würden dann auch vom CC2 auf diesen Proxy-Server zu konsumieren sein.
Und freigegeben in dem Fall heißt natürlich dann wieder BKA, ne? So wie das geplant war mit der Blacklist.
Unter Umständen heißt das BKA, da gibt es im Augenblick noch keine Regelung. Unter Umständen heißt das, dass auch andere Sicherheitsbehörden mit eingebunden werden. Auf alle Fälle heißt es, dass ein staatlicher Eingriff erfolgt. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch.
Ja, das ist mehr als problematisch. Weil wir gerade bei dieser vom Wolfgang Back eben angesprochenen Blacklist sind, habe ich dazu auch mal eine Verständnisfrage. Kannst du dir vorstellen, wenn man diese Blacklist, also diese Verbotsliste, eine Liste, wo eigentlich nur die kinderpornografischen Seiten gelistet sein sollten, wenn man die veröffentlicht, dass das kontraproduktiv für die Sperre dieser Seiten wäre, denn die soll ja geheim gehalten werden. Und das ist für mich etwas so Absurdes, dass ich nicht weiß, was ich nicht darf, sondern erst wenn ich da hinkomme, bekomme ich ein Schild und das wird protokolliert, überwacht und dann in Echtzeit wiederum an das BKA gemeldet. Da muss ich doch sagen, wir sind vielleicht wirklich in China angelangt, zumindest in dem Bereich unserer Demokratie, der jetzt im Moment kaputt gemacht wird.
Ja, das ist so eine Gemengelage. Also die offizielle Argumentation heißt ja, diese Liste muss geheim gehalten werden, denn wenn tatsächlich so eine Liste kursieren würde und öffentlich würde, dann könnte natürlich jeder sofort auf diese IP-Adressen zugreifen und müsste sich erst gar nicht mehr mit dieser DNS-Sperre irgendwie abgeben. Das Problem, das dahinter steckt, ist, wenn sie geheim gehalten wird, ist sie gerichtlich nicht anfechtbar, nicht überprüfbar und damit ist der Rechtsstaat ausgeschaltet.
Richtig.
Auf der anderen Seite, wenn ich es nur auf dieser Ebene der DNS-Sperre habe, dann ist natürlich kontraproduktiv, wenn eine solche Liste veröffentlicht wird, das ist klar. Aber ich kann doch nicht den Rechtsstaat abschaffen, nur weil ich eine technisch unzureichende Lösung habe. Insofern werden wir da zwangsläufig zu irgendwelchen IP-Sperren kommen. Und dann ist die spannende Frage, wenn ich dann erstmal die Praxis, die Verwaltungspraxis eingeführt habe, dass eine solche Liste geheim ist und eben nicht durch deutsche Gerichte überprüfbar ist, wie sieht es dann denn aus, wenn ich eine IP-Sperre einführe? Wird die Verwaltungspraxis dann dieselbe bleiben?
Also für mich ist das eigentlich nur erschreckend. Im Grunde genommen wird hier ein Teil dessen, was wir als Demokratie bei uns bezeichnen, und wir leben in einer Demokratie, wirklich in einem freiheitlichen Staat, aber im Moment wird hier an diesen Grundfesten gefeilt und gesägt und gehämmert und ein Großteil wird wegbrechen, denn das Internet ist unsere Kommunikationsplattform weltweit und wenn diese Plattform vom Staat zensiert wird, dann leben wir nicht mehr in einer Demokratie. Das wage ich einfach mal so zu behaupten, das ist mein persönlicher Eindruck. Aber welche Möglichkeiten haben wir denn? Wie können wir denn darauf reagieren, dass also ein solcher unsinniger Angriff auf unsere Demokratie abgewehrt wird?
Also ich denke, eine Möglichkeit besteht einfach darin, ganz genau zu lesen, was soll denn genau im Telemediengesetz geändert werden, was genau soll denn in diesen BKA-Vertrag hineingeschrieben werden oder was wurde da hineingeschrieben und dann eben auch aufzuklären, welche technischen Möglichkeiten der Überwachung, der Zensur, der Sperre ergeben sich weiterhin daraus, nämlich längst nicht nur diese DNS-Sperre, sondern weil es eben, und das hat Frau von der Leyen ja auch in der Pressekonferenz vor anderthalb Wochen nochmal gesagt, weil es eben technikoffen formuliert ist, ergeben sich eben auch die Möglichkeiten der IP-Sperre selbst, also dass eine IP-Adresse direkt gesperrt wird. Das heißt, alle Datenpäckchen, die diese IP-Adresse im Header haben, die werden aussortiert. Und zum Zweiten, diese Struktur der Proxy-Server, die wir bisher haben, könnte in eine Zensurinfrastruktur der Zwangsproxy-Server umgemünzt werden. Und das, glaube ich, wissen bisher die wenigsten Mitbürger, dass diese Proxy-Server-Infrastruktur, die ja sehr sinnvoll ist, weil dadurch auch Datenverkehr reduziert werden kann, dass diese Infrastruktur mit der jetzigen Formulierung des Telemediengesetzes auch sehr leicht in solch eine Zwangsproxy-Server-Struktur umgemünzt werden kann. Darüber müssen wir reden, das müssen wir bekannt machen und dann auch die Gefahren aufzeigen. Und ich glaube, dann wird sich auch bundesweit ein sehr breiter Widerstand dagegen formieren.
Wer muss denn aufschreien? Auch die Datenschützer?
Die Datenschützer müssen aufschreien, jeder Internetnutzer muss aufschreien, die Verlage müssen aufschreien, wirklich alle, die mit dem Internet arbeiten, am Internet arbeiten, vom Internet abhängig sind, aus dem Internet ihre Informationen beziehen.
Gibt es da schon Aufrufe so von Föbut oder so?
Mir sind bisher noch keine bekannt, aber die Nachricht, wie weitgehend die neue Formulierung im Telemediengesetz geht, die ist ja auch noch relativ neu. Das Telemediengesetz ist ja erst vor gut anderthalb Wochen durchs Bundeskabinett gekommen und da musste man sich ja erst sehr mühsam vor allen Dingen die Kommentierungen besorgen, damit man eigentlich so richtig informiert war, was wollen die da genau ändern und wie weit kann das gehen.
Sind die im Netz, die Telemedien?
Ja, die sind jetzt im Netz und die liegen inzwischen sogar auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums. Ja.
Kostenlos?
Da kann man sich das PDF runterladen, kostenlos, klar.
Denn ich hatte folgende Erfahrung gemacht in puncto, ich war da an Ostern an einem Lokal und da hat man einen Tag vorher Gülle gespritzt und ich dachte, jetzt holst du dir doch mal diese Gülleverordnung, diese europäische und guckst mal nach, ob das erlaubt war. Da wollen die Geld für haben, für diese Gülleverordnung in Europa.
Das ist aber scheiße.
Ja. Ja, deshalb fragte ich eben, ob das kostenlos wäre, ist und so weiter. Das finde ich auch
unmöglich. Also ich habe es doch kostenlos runterladen können.
Ah ja,
ja, also bitte, es ist für mich mehr als erschreckend. Wir haben dieses Jahr Wahl, das ist gerade noch mal einen Monat hin. guten Monat und ich kann dir nicht sagen, wen ich wählen will. Bisher wusste ich es immer, ja, aber dieses Mal weiß ich es nicht.
Müssen wir nicht selbst laut werden und müssen sagen, die dürfte nicht wählen, die dürfte nicht, die haben das
ich
und das
über, vor. Ich überlege auch,
müssen ob wir das
ich
nicht, irgendwie
nicht sagen soll, hör mal, guck mal, wer diese Gesetze macht, guck mal, wer diese Gesetzesentwürfe einbringt, guck mal, wer unsere Freiheit wirklich bedroht. Es ist eine Bedrohung des freiheitlichen Rechtsstaates, was hier geschieht.
Also, sollen wir da das, irgendwie anfangen damit?
Da müsste man wirklich etwas
tun. Und zusammentun?
Aber, ja, mit wem? Die Zeit drängt. Ja. Das ist das Problem.
Wir müssen,
Padelun wäre eine Nummer und vielleicht auch mit einigen Datenschutzbeauftragten.
Ja.
Wenn ich hier gerade noch, weil wir hier dabei sind, eine Meldung lese, dass Hans-Jürgen Papier, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, jetzt am letzten Wochenende wohl ein Interviewbild am Sonntag gegeben hat. Und da fordert er, die Privatsphäre der Bürger besser zu sichern. Wir stellen nicht erst seit gestern fest, sagt er, dass dem Grundrecht auf Datenschutz nicht nur von staatlicher, sondern auch von privater Seite Gefahren drohen. Wenn also dieser Mann sagt, dass von staatlicher Seite dem Grundrecht auf Privatsphäre solche Gefahren von drohen, dann frage ich mich, wir sind an einem Punkt angekommen, wo man eigentlich nach dem Grundgesetz zivilen Ungehorsam leisten musste.
Ja.
Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir alle irgendwie aufschreien müssen. Und ich möchte von meiner Seite aus sagen, jeder, der genauso erschrocken ist wie ich, der sollte doch mal aktiv werden. Der sollte doch mal der Bundesregierung insgesamt, Adressen gibt es genügend im Internet, seine Mail schicken und schreiben, Kinder, so nicht, hört auf am Internet rum zum Murksen. Das Internet gehört uns allen und das gehört nicht wenigen Regierungsvertretern, die nicht der Staat sind, sondern die letztendlich von uns gewählt worden sind, aber uns jetzt unsere Rechte kaputt machen. Ich denke, das wäre ein Punkt, was wir machen sollen. Ja. Peter, hast du auch noch Vorschläge, was wir machen können?
Ja, die Verbraucher sollten sich anschauen, wer denn mit dem Bundeskriminalamt die Verträge schließt. Denn Verbraucher können da durchaus, weil sie ja ihre Internetprovider bezahlen, hier auch entsprechende Marktmacht ausüben.
Ja, es gibt ja, das war ja auch so merkwürdig, die Provider, die jetzt sehr schnell und willfährig der Frau von der Leyen ihre Verträge da unterschrieben haben, die auch so mit heißer Nadel gestrickt waren, die waren ja zu feig, sich öffentlich dazu zu bekennen.
Und die haben wahrscheinlich daran gedacht, dass es doch nichts wird mit. Vielleicht.
Das mag ja sein.
Und vor allen Dingen, wenn du ein Provider bist, der bis zu 10.000 Kunden hat, da brauchst du gar nichts zu machen.
Aber nach der Änderung des Telemediengesetzes ist diese Lücke ja dann auch wieder geschlossen.
Okay, das ist eine ganze Menge, an das wir denken müssen und wo wir wirklich laut werden müssen. Und ich glaube, ich muss auch mal laut werden bei dem, vielen Dank, Peter, nach Stuttgart. Was mir passiert ist, ich war immer ein Verweigerer von Kreditkarten. Ich habe mir jetzt auch eine geholt, nachdem es kostenlos war. Und dann habe ich Folgendes festgestellt. Dann habe ich mir mal einen Computer gekauft für 2.000 Euro.
Also du glaubst daran, dass du kostenlos eine Kreditkarte bekommst.
Bin mit der Bahn gefahren und so weiter und so weiter. Und dann, der Computer kostete 2.000 Euro. Und dann habe ich irgendwann nach längerer Zeit, nachdem ich nicht jeden Monat nachgeguckt habe, ich Idiot, habe ich gesehen, dass ich da ja irgendwie was bezahlen muss. Irgendwie kommen da Kreditkarte und ich wusste, du hast gar nichts gemacht mit der Kreditkarte. Dann bin ich der Sache nachgegangen und dann habe ich festgestellt, dass man mich, ohne dass man mir das erzählt hat, einen Vertrag angehängt, bei dem ich nur 10% tilge. Also Monatsende 2.000 Euro sind angefallen, Monatsende 200 werden getilgt, 1.800 habe ich Schulden.
Aber das steht ja bestimmt irgendwo in den Bestimmungen drin.
Ja, aber das hat man mir nicht gesagt.
Naja.
Und das habe ich auch nicht, das
aber
muss auch so klein da drin stehen.
Ja,
mein Gott, ich wusste doch nicht, dass ich so gelinkt werde da. Und weißt du, dass das nämlich auch der Grund mitunter ist, was noch alles auf uns zukommen wird in puncto Finanzkrise. Weil du kommst ja nie da runter von dieser Sache. Wenn du nur 10%, das bleibt ja immer da und dann machst du neue Ausgaben und so weiter. Und aus Amerika sagt man, die rechnen zum Teil nur alle 3 Jahre die Kreditkarten ab.
Also was
die End-Up, die End-Up-Rechnung quasi. So dass erst die großen Minusbeträge, die kommen erst noch auf uns zu in 3 Jahren, wenn das alles auffliegt, weil die Leute kein Geld mehr haben, um das bezahlen zu können.
Gut, nur ich meine, du hast es selbst gesagt. Du hast gesagt, und ich, Idiot, habe das nicht nachgesehen.
Ja, ich wollte das hier auch nur sagen, weil es vielleicht anderen Leuten auch so geht. Denn irgendwie eine freie Sache, gegeben wird, sagt, bitteschön, hier haben Sie das und dann haben Sie das. Wer liest diese langen Dinger durch?
Ja, aber die Zeit der Märchenbücher ist vorbei. Wenn dir jemand etwas kostenlos gibt, dann musst du immer gucken, wo bezahle ich denn? Denn du musst alles bezahlen. Es gibt nichts kostenlos, es gibt nichts umsonst. Du wirst immer zur Kasse gebeten, denn kein Unternehmen kann dir Geld schenken, sondern es verdient Geld. Und das ist ja das gut. Prinzip.
Aber du könntest mir deine Liebe schenken.
Ich dir?
Ja.
Nee, die habe ich schon verschenkt.
An wen? Jemand was geschenkt bekommen? Also gibt's doch Geschenke.
Ja, ich bin ja auch der Gute und deswegen habe ich meine Liebe verschenkt.
Na Gott sei Dank.
Und dann kann ich sie dir nicht mehr schenken.
Ich gehe dann weiter, irgendwo auf der Straße werde ich schon jemanden finden, der mir die Liebe schenkt. Und das war's dann wieder für heute.
Mit einem traurigen
Wolfgang Back, den keiner liebt.
Der aber den Daumen
noch nach oben schieben kann.
Aber auf jeden Fall, du bist ja kreditwürdig, sonst hätte man das nicht gemacht. Also sei stolz auf dich.
Genau, Daumen nach unten für alle Kreditkarten. Und
Daumen nach unten für Regierung von der Leyen und unsere.
Und EBIP
für uns.
Für uns.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Kläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.